Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen lieben oder lernen es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Kara Wolf. Hallo Yannick.
Hallo Kara.
Welcome.
Welcome. Ich wollte gerade irgendwie sowas ganz Boomeriges sagen wie Zwischen Kotti und Kapiteln, dein Buchclub im Podcast-Format. Aber ich glaube, das sagen wir im Intro, oder?
Das sagen wir, glaube ich, Boomerig, vor allem im Intro.
Okay. Ja. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Book Talk Edition. Wir haben eigentlich den 24. März, haben aber nicht den 24. März.
Weil wir haben
voraufgezeichnet.
Vorproduziert.
Ja, wir haben ein bisschen geschummelt. Wir haben vorproduziert.
Aber wir haben euch ja auch erzählt, dass ganz viel los ist und dass ich quasi noch auf Reisen bin. Mhm. Und dann hätte das alles hinten und vorne nicht mehr geklappt. Deswegen jetzt ein bisschen Vorproduktion. Und weil wir uns gar nicht so richtig updaten können über all die exciting Sachen, die in der Zwischenzeit passiert sind, haben wir ja heute ein kleines Special-Intro.
Genau, das Update kommt dann übrigens nächste Folge, ne? Weil ich möchte dann schon alles wissen, was in New York wirklich behind the scenes passiert ist,
Kara. Was hinter den Kulissen.
Okay, das machen wir in der nächsten Book Club Edition. Wir haben euch vor einiger Zeit Fragen gestellt auf Instagram, beziehungsweise ihr habt uns Fragen gestellt. Wir haben euch gebeten, uns Fragen zu stellen, was ihr von uns, über uns wissen wolltet oder von uns.
Und da sind richtig viele tolle Fragen rausgekommen. Vielen Dank dafür.
Ja, danke schön.
Und wir mussten da so ein bisschen auswählen, aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Auswahl getroffen. Und die Frage, die euch alle am allermeisten interessiert hat, die stellen wir und beantworten wir zuerst.
Genau. Es haben nämlich ganz viele Leute gefragt, wie wir uns kennengelernt haben und im selben Atemzug auch, warum wir diesen Podcast überhaupt machen.
Ja.
Kara, wie haben wir uns kennengelernt?
Wir haben uns kennengelernt, weil ich in die Wohnung neben dich gezogen bin.
Genau. Und es gab, ich weiß noch, es gab so eine Besprechung mit dem Haus per Zoom und ich wusste, dass neben mir eine Frau Wolf einziehen wird. Und
scary.
Ich wusste
Name.
Aber nicht, wer Frau Wolf ist. Ich wusste nicht, wie alt Frau Wolf ist, ne? Und dann sah ich aber Kara per Zoom, das war noch zu Covid-Zeiten, und sah das Bild von Kara und dachte, habe ich das eigentlich mal erzählt? Der erste Gedanke war, die ist cool. Mit der will ich befreundet sein.
Ja,
und dann habe ich dir geschrieben, im Chat kann man ja bei Zoom noch so einen privaten Chat starten und habe quasi so ein bisschen angeteasert und habe mich vorgestellt, dass ich dein Nachbar bin. Und dann haben wir uns irgendwann in Person getroffen, beim Treppenhaus.
Mhm.
Und relativ schnell war uns klar, wir gehören zusammen.
Wir gehören zusammen, genau. Also es war so eine richtige Nachbarschafts-Love-Story eigentlich.
Jetzt sind wir leider nicht mehr, oder jetzt wohnen wir leider nicht mehr nebenan, aber wir sind immer noch in Love. Und und eine große Leidenschaft, die wir ja teilen, ist das Lesen.
Mhm.
Und deswegen haben wir uns schon immer Bücher hin und her geschoben, liest das mal, liest das. Und wir haben uns ganz lange gesehnt, einfach nach diesem Austausch über Bücher zu reden und das Lesen als isoliertes Hobby zu verstehen. Und deswegen wollten wir diesen Buchclub gründen und wollten aber so viele Leute einweihen und mit in unseren Buchclub einladen wie möglich. Und deswegen haben uns die Idee des Podcasts.
Genau, und wir haben aber wirklich relativ lange auch über dem Konzept gebrütet.
Mhm.
Das mag jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen komisch klingen, aber am Ende haben wir schon uns richtig, richtig viele Gedanken gemacht, wie ihr da draußen dabei sein könnt. Also deswegen gibt es eben diese Kategorien wie den Anrufbeantworter, der uns super wichtig ist. Ihr könnt uns die Nachrichten per DM schreiben. Wir wollen, dass ihr dabei seid bei der Buchauswahl. Und diese Gedanken, die haben wir uns irgendwie über einen relativ langen Zeitraum gemacht. Und wir sind jetzt aber auch so happy, dass das so gut funktioniert. Also, dass ihr auch so Bock habt, dabei zu sein und irgendwie da so gut mitmacht.
Ich finde das auch cool. Ich finde das mega, dass das einfach alles aufgegangen ist, wie wir uns das vorgestellt haben.
Ja.
Und das führt uns direkt zu einer nächsten Frage. Es wurde nämlich gefragt, weil du gerade gesagt hast, Kara, dass die Community entscheiden kann, welches Buch gewählt wird. Wir stellen ja immer drei Bücher zur Auswahl und ihr dürft dann entscheiden. Und die Frage war, wie entscheiden wir denn, was als nächstes gelesen wird? Mhm. Welche drei Bücher werden es denn? Da ist es uns ja ganz wichtig, dass eines der drei Bücher ein Taschenbuch ist.
Immer, wir wollen immer mindestens ein Taschenbuch dabei haben.
Genau.
Das war von Anfang an klar, weil natürlich irgendwie auch ein Hardcover für 22-25 Euro.
Mittlerweile ist es sowas,
also ja, wirklich krass. Ist
absurd.
Also auch gut, weil natürlich die Autorinnen und Autoren sollen was verdienen, die Verlage müssen sich irgendwie am Leben halten, mhm, und so weiter. Das ist ja schon sinnvoll, alles wird teurer und so weiter. Aber natürlich, wenn man dann sich überlegt, mit unserem Book Club müsste man dann 12 Hardcover im Jahr kaufen, das ist natürlich schon was für die investierteren Mäuse. Mhm. Und deswegen einmal immer ein Taschenbuch dabei und auch immer eine Verlosung von mindestens 20
Exemplaren
für euch.
Und wie wir die Bücher auswählen, ist relativ simpel, Leute. Tatsächlich gehen wir einfach in Buchhandlungen und gucken, was da auf dem Tisch liegt. Und wir haben ja schon relativ oft gesagt, dass wir CoverkäuferInnen sind. Wir gucken erstmal, welches Cover wir geil finden. Dann ist natürlich, ne, ein Kriterium, dass das Buch nicht so lang sein darf. Das darf maximal 300 Seiten haben. Oder ja, plus minus irgendwas. Aber,
ne?
Und dann entscheiden wir tatsächlich nach Cover und Klappentext. Und wir bekommen ja aber auch mittlerweile von den Verlagen so Programmvorschauen und wissen, welche Bücher wann rauskommen. Und da markieren wir uns schon, welche Themen wir interessant finden. Aber es ist uns auch ganz wichtig, nicht nur Titel aus dem aktuellen Programm reinzupacken, sondern eine wilde Mischung zusammenzustellen aus etwas älteren Titeln, neuen Titeln, Taschenbücher, Hardcover, alles Mögliche. Das wird ein bunter Mix, Leute. So, ja, nächste Frage. Mit welchen, mit welchen populären Büchern, egal welches Genre, könnt ihr persönlich gar nichts anfangen? Das finde ich eine sehr interessante Frage.
Ja, finde ich auch.
Und jetzt müssen wir uns outen. Hast du einen Titel, der positiv besprochen wurde oder auf den du dich wahnsinnig gefreut hast und dann hast du das gelesen, das Buch, und dachtest,
Möp. Ja, und zwar ist es bei mir tatsächlich von Ocean Vuong Der Kaiser der Freude gewesen in der letzten Zeit.
Sein letzter Roman, sein neuester.
Ja, also ich habe Auf Erden sind wir kurz grandios von ihm geliebt, total durchgesuchtet, fand das Buch so schön, habe mich so gefreut auf das neue Buch von ihm und ich bin einfach nicht reingekommen. Es ist ein sehr dickes Buch.
Hast du es zu Ende gelesen?
Nein, ich habe es abgebrochen.
Ja, finde ich auch gut.
Und das ist aber, darüber haben wir auch gestern gesprochen, kurzer Einschub, bevor du dann dein Fail-Buch oder, keine Ahnung, Enttäuschung sagst. Ich finde es mittlerweile wirklich auch wichtig, Bücher, die nicht zu einem sprechen, abzubrechen.
Das ist wie eine Serie gucken. Ja. Ich gucke auch, wenn ich nach zwei Folgen, mittlerweile fast sogar nach einer Folge, wenn ich eine Folge nicht, wenn die mich nicht packt, es gibt so viel Auswahl. Ja. Ich mag es nicht, wenn Leute sagen, du brauchst 3-4 Folgen, um reinzukommen, aber dann wird es spannend. Nee.
Mm-mm.
Ich gebe mittlerweile Serien eine Episode eine Chance.
Ja.
Und genauso mit Büchern. Kara,
ja?
Seit wann hast du denn diese plüschigen Hausschuhe? Sorry, Leute, mein Blick richtete sich gerade auf so ein Fellmonster.
Das sind so geile, ich habe so geile fluffige Hausschuhe. Und das Absurde ist, Yannick, ich habe ja eben gerade gepackt für New York und musste in die Untiefen meines Schuhschrankes eintauchen. Und ich habe den ganzen verdammten Winter lang dieses Paar Hausschuhe gesucht. Jetzt ist Frühling und ich habe sie gefunden.
Hier ist der graue Yeti. Oh
Gott. Die sind so cute.
Ja, sie sind wirklich cute. Okay, ich habe sie nur noch nie
Mama
gesehen.
Geschenkt.
Deswegen habe ich mich kurz erschrocken, ob du ein neues Haustier hast.
Es ist eine kleine Fellratte.
Zwei. Die Nutrias Kreuzberg.
Okay.
Mein Titel. Achso, nee, genau, ich habe dich unterbrochen mit den Schuhen. Also wir brechen mittlerweile Bücher ab.
Wir brechen mittlerweile ab.
Nicht sofort, ne? Also
Wir
geben Büchern schon eine Chance.
Schon eine Chance, aber wenn es nicht zu einem spricht, entweder ist es einfach nicht der richtige Moment für das Buch oder es ist nicht das richtige Thema oder man kann es auch einfach sein lassen. Mhm. Es gibt so viel tolle Bücher da draußen. Leute, großer Aufruf, brecht Bücher auch ab, wenn sie nicht zu euch sprechen.
Ja. Mein
Und
Titel.
Deins?
Es wird jetzt vielleicht einige Aufrufe geben.
Aufschreie,
ja. Ich konnte überhaupt nichts mit Die Holländerin von Dorothee Elminger anfangen.
Wie, du magst den Konjunktiv nicht? Du magst keine Bücher im Konjunktiv? Ich hätte gedacht, dass du das… Ich dachte, du seist ein großer Fan.
Also, ich hab gemischte Gefühle.
Ganz kurz, bevor du anfängst. Mhm. Die Holländerin von Dorothee Elminger hat den Deutschen Literaturpreis gewonnen.
Genau, den Deutschen Buchpreis.
Also letztes Jahr,
2025. Einer der wichtigsten Preise in der deutschen Literaturwelt. Ich kann verstehen, warum man diesen Roman feiert. Er wurde komplett im Konjunktiv geschrieben. Es ist schriftlich ein tolles Werk. Mhm. Ich vergleiche das mal mit so krassen Arthouse-Filmen, wo 10 Minuten ein Grashalm im Vordergrund weht und im Hintergrund eine Person weint oder ganz langsam erzählt wird. Und ich wirklich das Gefühl hatte, da sind so verkopfte Intellektuelle stecken dahinter, die Hauptsache, wir machen es besonders, das berührt mich null. Null.
Ja.
Ich mag Arthouse-Filme, aber ich muss trotzdem irgendwie einen emotionalen Zugang zu diesen Filmen bekommen und zu den Geschichten. Und die Holländerin, ich habe das Buch gelesen, ich habe das auch super schnell gelesen. Ne? Also ich kenne auch Leute, die, es ist ein dünnes Buch, aber ich kenne Leute, die daran geknabbert haben, weil es eben schriftlich sehr herausfordernd ist. Ich hatte jetzt auch keine schlechte Zeit, aber es hat mich so kalt gelassen. Und das ist ja eine absolute subjektive Wahrnehmung. Ne? Also ich kann auch, ich verstehe das total, wenn Leute sagen, mich hat es wahnsinnig berührt. Mich hat es überhaupt nicht berührt. Und ich habe, das ist, oder ich kam mir so vor wie nach so einem Theaterabend, wo Hauptsache alle Stühle auf der Bühne werden am Ende zerstört und alle.
Oder alle sind nackt.
Alle sind nackt und, und so. Und dann klatschen die Leute und springen auf, sagen Bravo. Und ich denke mir so, was ist denn hier gerade passiert? Ich verstehe, ich habe den Faden, glaube ich, verloren.
Ich glaube aber, das ist ja so ein grundsätzliches Thema und auch mit der Grund, warum wir hier sitzen, dass dieses Intellektualisierende einfach manchmal so super anstrengend ist. Also, dass Leute so Dinge abfeiern, einfach nur, weil sie komplex und nicht leicht zugänglich sind.
Genau.
Und für mich ist das irgendwie nichts, was Literatur unbedingt wertiger macht, sondern es ist einfach nur eine andere Facette davon.
Ja, und ich finde, ich liebe das, mit dir über Romane zu reden und trotzdem aber darüber nachzudenken, wen ich daten würde.
Ja.
Und in welchem popkulturellen Kontext man das jetzt packen kann.
Ja.
Also es muss man jetzt auch nicht mit jedem Werk tun, aber ich finde, das kann Literatur und das macht Literatur nicht weniger besonders.
Ja.
Ja, das war auf jeden Fall mein Werk. Okay, ich komme zur nächsten Frage, ja?
Ich bin gespannt.
Die nächste Frage: Braucht ihr alle paar Monate ein neues Bücherregal oder leiht ihr zum Beispiel aus der Bücherei?
Das finde ich eine tolle Frage.
Finde ich auch.
Super, weil darüber haben wir auch schon richtig oft gesprochen. Also bei uns ist es ja mittlerweile so, dass wir vielen Dank an die Verlage auch relativ viel geschickt bekommen.
Mhm.
Ich habe jetzt auch angefangen, richtig viele Bücher einfach weiter zu verschenken.
Du hast dir aber auch ein neues Bücherregal gekauft.
Und ich habe mir aber auch ein neues Bücherregal gekauft. Oh Mann, ja, voll.
Also der erste Teil der Frage ist beantwortet mit ja. Und Felix und ich müssen denken auch drüber nach. Wir gehen schon durch die Wohnung und gucken, wo wir ein neues Bücherregal hinpacken
wollen. Wo könnte
es noch
hin? Ja, das ist eine wichtige Frage. Ich brauche auch noch ein weiteres, weil das, was ich mir jetzt angeschafft habe, ist klein. Also es ist sehr schön, aber es ist sehr klein.
Aber Text?
Shoutout an die Bibliotheken, an die großartigen Bibliothekarinnen und Bibliothekare, oh mein
Schweres
Gott,
Zungenbrecher, Wort,
da draußen, weil das ist fantastisch. Und als ich klein war, als ich ein Kind war, hat meine Mutter mit mir in der Freiburger Stadtbibliothek einen Bibliotheksausweis gemacht.
Ja.
Weil ich natürlich eine kleine Lesemaus war, auch schon damals. Und ich habe mir damals reihenweise dann die Bücher ausgeliehen, die 3 Fragezeichen, die 5 Freunde und so weiter und so fort. Und das war so toll. Mhm. Und
bei mir war es ein Bus.
Ein Bus,
ein kleiner
geil.
Büchereibus, der immer vor die Grundschule gefahren kam.
Oh,
und
das ist
war,
ja süß.
Ja, das war mega, mega sweet.
Das ist wirklich süß. Also bei mir war das die Stadtbibliothek und die, also ich finde Bibliotheken einfach tolle Orte.
Ja,
weil,
es sind mega Orte.
Also allein wenn Räume gefüllt sind mit Büchern, dann ist das wunderschön. By the way, wir fahren wahrscheinlich in Washington oder sind wahrscheinlich in Washington in die Library of Congress gefahren.
Oh, Cara, nice.
Was ja einfach, also wir hoffen, dass das passiert.
Okay, du wirst das nächste Mal
erzählen.
Ich
werde das nächste Mal erzählen, aber ja, Bibliotheken sind fantastisch und wir wollten noch einen kleinen Werbeblock noch. Das hat uns eine Bibliothekarin gesagt, man kann auch in Bibliotheken gehen und sagen, hey, ich würde gerne das und das Buch lesen, zum Beispiel auch eins, was in unserer Auswahl ist und ein Hardcover ist. Und die Bibliotheken schaffen das dann auch an.
Die schaffen das an.
Ja.
Meine Schwiegermutter macht das. Meine Schwiegermutter geht zur Bücherei und fragt immer nach dem Titel, welches wir lesen für die nächste Book Club Edition und leiht sich das dann in der Bücherei aus. Oder wenn es nicht vorrätig ist, packt sie sich auf die Warteliste und ist dann die nächste, die das bekommt. Und das macht es, ne, weil wir haben vorhin über die Kosten für Hardcover geredet und natürlich auch Taschenbücher mittlerweile. Das macht es affordable.
Ja.
So. Büchereien sind
Büchereien
toll. Okay. Ich würde noch eine Frage stellen. Mhm. Ja?
Wir antworten schon wieder so ausschweifend.
Ja, deswegen eine letzte. Gibt es Genres, die ihr persönlich grundsätzlich nicht lesen würdet?
Also ich bin sehr offen, was Literatur betrifft. Mhm. Ich lese auch mal gerne einen Thriller. Wenn man so,
voll gerne.
Ja, oder?
Das Mega.
Ist schon geil einfach.
Ja.
So richtiger Page-Turner, auch gerne mal sowas, was man dann irgendwo im Urlaub in so einer Buchbox findet oder so. Da habe ich wirklich schon fantastische, spannende Lesereisen hinter mich gebracht.
Also ich würde sagen, grundsätzlich, das Wort möchte ich aus dem Satz streichen, ne, weil ich bin auch offen, wir sind beide sehr offen für alles. Ich glaube, es wird, und da kann ich für uns beide sprechen, nehme ich an, ich glaube, es wird kein Romantasy-Buch in die Auswahl gestellt werden, gepackt werden.
Nee.
Das ist jetzt nicht mein Genre. Ich habe vorhin wieder ein Reel gesehen in meinem Algorithmus. Das ist natürlich ein, ich habe natürlich einen krassen Buchalgorithmus auf Instagram. Da wurde ein Titel beschrieben und was darin passiert und ich dachte nur so, nee.
Ich habe noch nie ein Romantasy-Buch gelesen, aber man hört ja auch oft, dass da teilweise wirklich schwierige Frauenbilder auch oder grundsätzlich Bilder
werden.
Von Beziehungen und wie das sein soll und so. Und ich, wie gesagt, ich bin froh, wenn das einer neuen Generation den Zugang zum Lesen
mega
verschafft. Ich will auch nicht, wir haben gerade drüber
wir
geredet,
judgen nicht drüber.
Wir judgen da gar nicht drüber. Es ist alles, was wir lesen,
einfach
ist
nicht
toll,
unser Genre.
Aber einfach nicht unser Ding.
Genau.
Ja, Romantasy Lovers out there. Es gibt viele tolle andere Leute, die sich um Romantasy-Titel kümmern.
Tudum.
Tudum.
Werbung.
Wenn wir uns für unsere Book Club Editions vorbereiten oder für unsere Book Talk Editions, gibt es einen Gegenstand, der nicht mehr wegzudenken ist.
Das ist richtig und das sind unsere Notizbücher.
Das sind Notizbücher. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich benutze Notizbücher, um alle meine Gedanken aufzuschreiben. Ich hasse es, ich hasse es. Ihr kennt mich mittlerweile. In ein Buch zu kritzeln, ist für mich ein absolutes No-Go.
Also ich mache das schon manchmal, aber um meine Gedanken zu strukturieren und dann nochmal in eine bessere Form zu bringen, benutze ich auch immer Notizbücher oder mein neues Notizbuch von Leuchtturm 1917.
Wir sind ganz, ganz froh, dass wir unseren heutigen Kooperationspartner Leuchtturm 1917 vorstellen können. Es ist wirklich der perfekte Wegbegleiter, das perfekte Notizbuch, um alle Gedanken, die man während des Lesens eines Buches aufschreiben zu können, um später wieder drüber zu gehen und die gesammelten Gedanken noch einmal Revue passieren lassen, ja, noch einmal durchleben. Und ich brauche zum Beispiel auch ein Notizbuch, um, wenn ich zum Casting gehe, dann lerne ich meinen Text, indem ich mir den Text einmal schriftlich aufschreibe. Das ist für
krass,
mich total
das
wichtig.
Das auch immer so gemacht in der Uni.
Und die schreibe ich in mein Buch und dann habe ich das Buch die ganze Zeit bei mir und kann immer zwischendurch reingucken und den Text lernen für ein Casting.
Ja. Also ich benutze auch immer Notizbücher, zum Beispiel bei der Arbeit und um so To-Do-Listen zu schreiben, was ist am Tag noch wichtig.
Ich liebe To-Dos.
Ich liebe To-Do-Listen. Liebe es vor allem auch To-Do-Listen abzuhaken.
Es ist das schönste Gefühl, was man sich vorstellen kann, wenn man hinter etwas, was man vorhat oder machen muss, einen Haken setzt das oder ist, durchstreicht.
Ja.
Also ihr merkt schon, in unserem Leben sind Notizbücher nicht mehr rauszubekommen, vor allem jetzt als Buchclubber. Und deswegen freuen wir uns doll, dass wir ausgestattet wurden mit den schönsten Notizbüchern, die ihr euch vorstellen könnt. Die Notizbücher von Leuchtturm 1917 gibt es in so unterschiedlichen Farben. Es gibt knallige Farben, es gibt alle Pastellfarben, die man sich vorstellen kann. Ich habe mich für ein Lavendel entschieden.
Und ich habe ein schönes Türkis.
Und es gibt sie sowohl in Hardcover als auch in Softcover-Ausführung.
Und was total praktisch ist und was ich total liebe, weil ich jetzt von uns beiden eher so ein bisschen die chaotischere Maus bin, hinten gibt es so eine kleine Tasche, wo man lose Zettel und Notizen auch nochmal reinpacken kann. Und außerdem haben die Leuchtturm 1917 Notizbücher zwei Lesezeichen, was ich auch super praktisch finde, vor allem für den Podcast.
Finde ich auch richtig gut. Dabei ist auch ein Drehgriffel, ein Stift, der ist so inspiriert aus den 20er Jahren.
Deswegen heißt er auch Drehgriffel.
Gefertigt aus Aluminium und Messing. Und was soll man sagen?
Der slidet einfach nur so übers Papier.
Der ist wirklich krass.
Ja.
Als ich jetzt, weil ich freue mich ganz doll, dass wir zum ersten Mal reinschreiben durften. Ja. Es war einfach das schönste Schreibgefühl.
Das ist wirklich geil. Und was ich auch wieder praktisch finde, ist, es gibt hier auch diese Pen-Loops, die kann man dann hinten reinkleben in das Buch, in das Notizbuch. Und da kann man den Stift, den Drehgriffel dann so reintun. Und dann, das hasse ich nämlich, wenn man andere Notizbücher hat und man will seinen Stift mitnehmen und dann legt man das so rein und dann kriegt das Notizbuch so eine Welle. Kennst
ja,
du das?
Ja, kenne ich sehr gut.
Ja, genau. Und das hat Leuchtturm 1917 perfekt gelöst mit dem
Der Stift ist immer dabei und man kann ihn nicht verlieren.
Ja.
Studien belegen übrigens, wer mit der Hand schreibt, aktiviert mehr Areale im Gehirn, fördert kreatives Denken und verarbeitet Informationen nachhaltiger.
Und damit ihr jetzt auch dabei sein könnt, im Leuchtturm 1917 Club haben wir einen Rabattcode.
Ich bin ganz aufgeregt.
Unser allererster Rabattcode. Und zwar ZKK20. Damit bekommt ihr 20% Rabatt. Und was noch ein ganz besonderes Special Goodie ist, ich bin ausgerastet, als ich diese Bücher ausgepackt habe. Man kann bei Leuchtturm auch alles personalisieren lassen. Also ihr könnt mal gucken, hier steht Kara drauf und bei Yannick
steht Janik
drauf.
Sogar auf dem Drehgriffel.
Und sogar auf dem Stift. Guck
sogar auf
mal.
Dem Drehgriffel steht der Name.
Wie cute ist das denn?
Also ihr bekommt 20% wichtig, ZKK großgeschrieben.
Genau.
Und alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Viel Spaß mit eurem neuen Notizbuch. Kara? Ich bin heute richtig aufgeregt.
Ja.
Weißt du,
warum? Ich kenne dich ja gut. Ich weiß seit Tagen, dass du aufgeregt bist.
Ich weiß aber auch, dass du aufgeregt bist. Du musst dir gar nicht so cool tun.
Ich bin auch aufgeregt, aber ich weiß, dass wir ein super Gespräch
haben. Ich freue mich so doll.
Ich habe so viele Fragen.
Ich habe auch so viele Fragen. Es wird ein Kindheitstraum geht von mir in Erfüllung.
Nicht nur von dir.
Davor möchte ich sagen, oder möchte ich dir eine Frage stellen,
ja,
weil passend zu dem Thema heute, habe ich auf dem Hinweg über etwas nachgedacht. Und zwar habe ich darüber nachgedacht, wie du als Hörspielcharakter heißen würdest.
Naja, je nachdem, wofür man mich castet.
Also, ihr müsst dazu wissen, ich verrate es,
okay,
weil es gibt gar keine Alternative, Kara. Kara wird von uns auch die Käse-Kara genannt.
Oh Gott, das klingt so schlimm.
Weil sie Käse liebt.
Ich liebe Käse.
Und weil sie immer so mit der schicksten kleinen Tasche vor unserer Tür stand und wir so, was machst du denn jetzt? Ich kaufe Käse.
Literally.
Literally. Und weißt du, wie du heißt?
Wie denn?
Kara Burrata.
Das Lustige ist ja immer, wenn ich sehr weiß bin im Urlaub, dann nenne ich mich selber Mozzarella, weil ich dann grumpy bin und weiß.
Ich finde, du heißt Kara Burrata.
Okay.
So, da wären wir schon beim Thema.
Außen weiß, innen glibbrig.
Oh Gott. Wie kriegen wir jetzt den Übergang?
Weiß ich nicht.
Nein, ich krieg den Übergang.
Okay.
Weil wir sind beim Thema Hörspiele und Hörbücher.
Ja.
Wir haben uns ja auch vorgenommen mit diesem Podcast, uns selbst, aber auch euch, ein Fundament an Wissen zu bescheren und haben deswegen ja schon so tolle Gespräche gehabt mit Friederike Schielbach über das Verlagswesen, Sina Svita, mit der wir über Filmadaptionen geredet haben, Christina von der unabhängigen Buchhandlung Ebert und Weber. Und es gibt eine ganz, ganz wichtige Säule, die fehlt. Und da gab es auch Fragen aus der Community, nämlich in Bezug auf Hörbücher. Wie werden eigentlich Hörbücher kreiert? Was braucht es dazu? Es ist so spannend, es ist so ein großes Feld. Und es gibt, glaube ich, keine bessere Person als diese Person, die wir gleich auf diese Couch schnipsen, als Trommelwirbel, Peter Shaw von den 3 Fragezeichen persönlich, Kreisch. Wir haben heute Jens Wawrischek zu Gast, mit dem wir über Hörbücher reden. Und wir freuen uns ganz dolle und schnipsen ihn her. Hallo Jens.
Hallo.
Schön, dass du heute da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Wir haben gerade im Intro schon gesagt, wie sehr wir uns auf heute gefreut haben.
Ach, wie schön.
Ja.
Jens, du hast mal gesagt, manchmal erkenne ich mich selbst nicht wieder. Und das wundert einen ja nicht, weil du bist Autor, Schauspieler, Sänger, du bist Stimme. Du hast so ein vielfältiges Portfolio und wir wollen heute mit dir über all diese Sachen reden.
Oh je.
Wie viel Zeit hast du mitgebracht? Genau, also ich habe ja, wir hatten ja schon vorher Kontakt, ne? Und ich habe dich ja so ein bisschen eingeweiht, warum wir uns so gewünscht haben, dass du auf die Couch kommst heute, weil wir über das große Thema Hörbuch und Hörspiele reden wollen.
Ja.
Und da gibt es, glaube ich, keinen passenderen Kandidaten, als dich hier zu haben. Mhm. Und deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht, Kara, wie fangen wir an? Wollen wir direkt über Hörbücher reden? Wollen wir erstmal über Jens reden? Wir reden erstmal über Jens,
Wir
oder?
Reden erstmal über Jens.
Jens.
Ja.
Hi.
Hallo.
Wie bist du zum Hörbuch gekommen oder wie bist du Sprecher geworden?
Jetzt redest du ja doch über Hörbücher.
Nee, über Jens.
Naja, okay, also Jens, wie bist du zum Hörbuch gekommen?
Also zum Hörbuch bin ich erst viel später gekommen, zum Hörspiel bin ich. Also wenn man jetzt so zurückdenkt, womit meine berufliche Karriere, wenn man das so nennen möchte, anfing, dann war das das Hörspiel. Und das war eigentlich mehr oder weniger eins dieser schicksalhaften Momente in meinem Leben, dass ein Deutschlehrer in der 5. Klasse verkündete, dass man heute Nachmittag
jetzt schon gut
zum Norddeutschen Rundfunk gehen könne, weil die suchen Kindersprecher. Und wer Lust hat, kann da hingehen und vorsprechen. Und das habe ich gemacht und das betone ich immer wieder, dass es mich heute sehr wundert, weil ich ein extrem schüchternes Kind war. Aber in so einem Spannungsfeld lebte, also einerseits sehr schüchtern, andererseits wollte ich mich aber ausdrücken. Und ich bin also, ich erinnere mich überhaupt nicht an, sag ich mal, die Zeitspanne von der Schule bis zum NDR. Ich war auf jeden Fall, wir machen jetzt so quasi einen Schnitt, stehe vor den Portalen des Norddeutschen Rundfunks, habe da angeklopft. Ich weiß nicht mal mehr, wie man sich da anmelden musste. Jedenfalls weiß ich noch, dass man mir einen Aufsatz in die Hand drückte, den habe ich gelesen mit dicken Hamburger Akzent.
Süß.
Und und dann haben die gesagt, ja, okay, du kannst hier im Aufsatzfunk anfangen. Und ich dachte, das ist ja unglaublich. Und sie sagten, ich glaube, es waren 25 Mark, die man pro Sendung auch noch verdiente.
Wow.
Da bin ich fast vom, also hinten umgefallen, weil dass man auch noch bezahlt wird für etwas, was man unbedingt machen möchte, das war ja großartig. Und ich habe das meinen Eltern erstmal gar nicht erzählt. Also die haben gleich einen Aufsatz von mir aufgenommen und am folgenden Sonntag wurde dieser Aufsatzfunk ausgestrahlt und ich saß mit meinen Eltern beim Mittagessen und meine Mutter, ich habe dann das Radio heimlich angemacht.
Das ist
angemacht.
So filmisch, ja, das ist nicht dein Ernst.
Doch, so war es. Also und meine Mutter hörte dann diese Piepsstimme von mir und sagte, der klingt wie du.
Und du so, das bin ich?
Ja, genau.
Nein, das
und
ist
ich,
ja fantastisch.
Das würde heute ja gar nicht mehr möglich sein, weil heute müsstest du ganz viele Papiere erstmal unterzeichnen und erlauben. Und das ist irre. Und wirklich, das hat mein Leben verändert, weil seit dem Moment, ab dieser ersten Sendung, war ich mehrmals in der Woche beim NDR. Eigentlich war mein Leben dann so, also Schule und dann nach der Schule vielleicht Mittagessen irgendwie und dann zum NDR.
Krass.
Und das war für mich ganz, ganz großartig, weil ich einen Kanal hatte für meine ganzen Emotionen.
Mhm.
Und dann habe ich auch relativ schnell danach schon Theater gespielt, weil sich, wenn du als Kind halbwegs diszipliniert bist, dann spricht sich das natürlich rum. Und wenn irgendwie ein Theater einen Kinderdarsteller sucht, dann fragen die auch beim Norddeutschen Rundfunk und fragen, können sie jemanden empfehlen? Ja, den Jens.
Süß.
Ja. Und dann Hörbücher kamen tatsächlich Jahrzehnte später, glaube ich, weil ich weiß gar nicht, es wurden natürlich Lesungen produziert, damals aber nicht mit Kindern.
Mhm.
Und ich weiß, mein erstes Hörbuch habe ich vielleicht vor 30 Jahren aufgenommen.
Krass.
Wusstest du denn schon, weil ich habe ja auch in der Grundschulzeit angefangen zu spielen.
Ja.
Und ich wusste seit dem Moment, als ich das erste Mal auf der Bühne stand, ich habe in der Neuen Flora angefangen, bei Mozart damals.
Ja.
Und
das
da
habe ich sogar gesehen.
Ja?
Ja, das war doch mit Angelika Milster.
Ja, genau, richtig.
Da, da, da.
Genau,
da,
richtig.
Ich sehe sie da.
Ich auch.
Und da warst du dabei.
Da stand ich neben ihr.
Ach Mensch, ich habe natürlich nur auf dich geguckt.
Ja, ich weiß. Du hattest auch mit einer 100%igen Garantie mich. Weil es gab 9 Kinder insgesamt.
Ah, okay.
Aber ich wusste auf jeden Fall, seitdem ich da auf der Bühne stand, ja, das möchte ich später machen. Das, ja, möchte ich für den Rest meines Lebens, ja, machen. War das bei dir auch,
ja,
so?
Ja, darum meine ich, das war so ein schicksalhafter Moment in meinem Leben, dass sich etwas materialisiert hat, was ich mir vorher schon sehr gewünscht habe. Mhm. Ich wollte, solange ich denken kann, wollte ich Schauspieler werden oder Sänger. Eigentlich Opernsänger. Merkwürdigerweise, weil meine Eltern haben nicht Opernschallplatten gehört, aber vielleicht irgendwie im Fernsehen was gesehen. Das war mein erster Wunsch. Und dann habe ich ziemlich pragmatisch überlegt und gedacht, wenn mir auf der Bühne die Stimme wegbleibt beim Singen, ist es peinlicher als beim Sprechen. Also werde ich Schauspieler. Mhm. Aber
das ist ja so ein lustiger Gedanke. Der macht total Sinn.
Der macht total Sinn.
Weil du kannst ja, wenn du spielst und keine Stimme hast, weiterspielen.
Ja.
Und es würde niemand merken.
Ja.
Naja, also ich glaube, es würde schon auffallen, wenn du auf der Bühne bist und nichts sagst.
Nein, es kommt drauf an, du kannst es ja nutzen, aber wenn du eigentlich singst und das Orchester spielt weiter,
ja, das blöd. Stimmt, das ist
dann bist
du
vorbei.
Ja. Und insofern, ich für mich gab es nie eine Alternative. Genau wie für dich dann.
Ja,
also,
das ist wirklich toll. Ja.
Das ist so eine richtige,
ein richtig
Berufung.
Großes Geschenk.
Ja.
So, du bist gerade gesprungen und hast erzählt, wann du mit Hörbüchern angefangen hast.
Ja.
Wir müssen natürlich über die Zeit dazwischen reden, weil wir alle sind, glaube ich, oder einfach der größte Teil Deutschlands ist mit deiner Stimme groß geworden.
Ah, ja, ja.
Irgendwann kam, da war ja was.
Da war ja was.
Irgendwann kamen die drei Fragezeichen.
Ja.
Wie ist das entstanden?
Auch durch, ich denke, eine Empfehlung. Frau Körting hat Kinder gesucht für ihre Hörspiele und ich wurde vom NDR empfohlen und war bei ihr schon in anderen Hörspielen als Sprecher engagiert.
Da gab es Europa schon, ja?
Da gab es Europa schon, ja. Und ich hatte als Kind natürlich auch diese Europa-Märchenschallplatten. Mhm. Insofern war mir das alles auch irgendwie geläufig. Und die drei Fragezeichen, das ist eigentlich gestartet wie irgendeine Serie. Keiner ahnte ja damals, dass das so ein Kultprodukt werden würde. Das heißt, eines schönen, wahrscheinlich Sonntagnachmittags, weil meistens wurde am Wochenende aufgenommen wegen den Schulzeiten. Bei Frau Körting war das so. Saß ich mit Andreas Fröhlich und Oliver Rohrbeck an einem Tisch und wir haben die erste Folge aufgenommen. Aber keiner ahnte, wie gesagt, dass das jetzt eine lebenslange
Aufgabe.
Verhaftung.
Ja, es ist eine Verhaftung. Und wir brauchen euch weiterhin.
Für alle, die es noch nicht rausgehört haben, Jens spricht natürlich Peter Shaw bei den drei Fragezeichen.
Ja.
Jetzt ist der große Plot-Twist.
Jetzt ist der große Plot-Twist.
Der große Plot-Twist. Nein, es ist wirklich, mir wurde jetzt ja auch im Zuge der Pressetour von Die Toteninsel, von dem dritten Film, permanent diese Frage gestellt: Was glaubst du, warum es diesen Kult gibt? Mhm. Oder wie ist dieser Kult entstanden?
Ja.
Weil das Absurde ist ja, Jens, es gibt ja in, Hörspiel ist ja ein deutsches Phänomen.
Ja.
Und ich frage mich weiterhin, warum das so ist.
Ja.
Weil für mich gab es eine Kindheit ohne Hörspiele, hätte ich mir nie vorstellen können. Es ist sowas essentiell Wichtiges gewesen in meinem Leben. Warum das ein rein deutsches Phänomen ist, ich weiß es ehrlich gesagt.
Verstehe ich auch nicht. Also was ich interessant finde, ist, dass Stimmen offensichtlich so eine Wirkung haben.
Mhm.
Weil wenn ich jetzt mit meinen Live-Abenden zum Beispiel unterwegs bin, sind natürlich nach der Vorstellung häufig Menschen, die zu mir kommen und sagen, wir schlafen jeden Abend mit ihnen ein.
Ja.
Oder
auch so weird einfach.
Ja, ich sage immer.
Aber wer kennt es nicht? Also ich mache das auch total. Also man macht das ja selbst im Erwachsenenalter. Ich mache mir auch manchmal, wenn ich abends irgendwie unruhig bin, mache ich mir die drei Fragezeichen an.
Lustig.
Ich glaube auch, das Stimmen, das, was du sagst, ist total richtig und wichtig. Und auch als wir mit dem Projekt hier angefangen haben, wurde uns auch erstmal gesagt, so, guckt mal, wie eure Stimmen überhaupt klingen und ob die Leute euch gerne zuhören.
Ach so.
Ich glaube, das ist wirklich, also nicht, dass wir jetzt irre, also keine Ahnung, soll jetzt kein Eigenlob sein, aber an sich, dass man irgendwie eine Stimme hat, die angenehm ist,
ja.
der man gerne zuhört, das ist halt sowas Wichtiges, wenn man auch sowas wie einen Podcast oder so produziert, ne?
Ja.
Und dann irgendwie diese Vielseitigkeit andererseits reinzubekommen, auch in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen, was ihr dann mit den Hörspielen und Hörbüchern macht es natürlich irgendwie dann eine große Kunst auch.
Was macht für dich den Unterschied aus zwischen Hörbuch und Hörspiel sprechen?
Also Hörspiel ist, wenn man so will, ich würde sagen, es ist, was heißt einfacher, aber ich habe eine andere Verantwortung beim Hörbuch.
Mhm.
Wenn ich für ein Hörspiel engagiert bin, und da muss man auch nochmal einen Unterschied machen zwischen den Genres.
Mhm.
Also drei Fragezeichen ist ein ganz eigenes Genre. Das ist ja familiär. Ich meine, das machen wir seit fast 50 Jahren. Die Rollen, die wir sprechen, die ich meine, das haben wir als Kinder angefangen, mehr oder weniger Kind, Jugendlicher, und da spielst du ja aus dem Bauch raus. Mhm. Da denkst du ja nicht über eine Rollenkonzeption.
Du musst gar nicht mehr dich eigentlich vorbereiten, ne?
Nein. Also ich lese die Manuskripte.
Ja, genau, aber die Rolle ist so.
Ich bin halt Peter Shaw, dann, also für vor allen Dingen für die Hörer. Bei Hörbüchern arbeite ich eher wie ein Musiker. Ich habe meine Hörbuchmanuskripte sehen aus wie Partituren. Die sind vollgemalt mit Zeichen, wo ich weiß, okay, diese Passage hat vielleicht diese Stimmung, jede Figur hat eine andere Farbe. Und interessant ist es, dass ich oft alles, was ich vorher eingezeichnet habe, über den Haufen werfe, wenn ich dann vor dem Mikrofon bin. Aber ich muss den Text einmal komplett verdaut haben, damit ich mich in ihm auskenne wie in einem Haus. Besonders bei meinen eigenen Hörbuchprojekten werde ich sorgfältiger mit dem Alter, als ich vielleicht früher war. Ich habe das Gefühl, das Mikrofon ist ein so sensibles Instrument, dass wenn du da reinsprichst, und ich glaube, das ist auch der Zauber von Stimmen, den ich selber wirklich nicht ganz verstehe, aber die Leute hören, der Mensch hört, ob etwas gemeint ist oder nur behauptet. Mhm. Auch wenn er es nicht genau benennen kann. Ich glaube, wenn du etwas wirklich meinst, dann trifft es jemanden. Mhm. Dann geht es ins Herz, dann geht es in die Magengrube. Aber da wir in so einer Welt leben, die wahnsinnig viel behauptet, ohne etwas wirklich zu meinen, wird da auch viel so Scharlatanerie betrieben. Mhm. Mein Anspruch ist, dass ich versuche, immer auf eine Art ehrlich zu sein mit dem, was ich mache. Das gelingt mir mal mehr, mal weniger. Aber das ist mein Anspruch. Und deswegen habe ich eigentlich immer größeren Respekt vor Hörbuchaufnahmen, weil das komplett in meiner eigenen Verantwortung liegt, was nachher zu hören ist.
Weil du es so alleine auch trägst.
Ja,
dann.
Ich finde es auch ganz absurd, die Vorstellung, ich lese ja auch Hörbücher ein und das ist nochmal eine Frage, die möchte ich parken, nämlich kannst du deiner eigenen Stimme zuhören? Mhm. Aber dieses, was du gerade meintest mit auch dem Druck auf den Schultern, dass für mehrere Stunden die Zuhörenden nur deine eigene Stimme hören und nicht abgelenkt werden oder nicht noch andere Stimmen hören, Musik hören, ne, sondern man liest und du möchtest, dass die Leute an deinen Lippen hängen und weiterhören. Und das finde ich ist eine ganz große Gabe, aber auch eine wahnsinnige Verantwortung.
Ja.
Kannst du das verstehen, wenn du deine eigenen Sachen hörst, warum man dir gerne zuhört?
Ich höre meine Sachen nicht. Also ich habe aber so in Interviews wurde mir vor nicht zu langer Zeit etwas eingespielt und da habe ich mich selber nicht erkannt. Und ich glaube, das war das Zitat, was ich an dem Anfang gestellt habe. Es ist eine Geschichte von Guy de Maupassant, der Orla heißt die, und da wird ein Mann wahnsinnig und spricht quasi plötzlich in einer anderen Stimme. Und das wurde mir vorgespielt und ich dachte, warum spielt man mir das jetzt vor? Wer ist denn das? Und das war ich.
Wow.
Und das fand ich interessant und das ist manchmal auch bei meinen Live-Abenden, dass die Leute sagen, ja, wie machen Sie denn das mit den verschiedenen Stimmen? Ich denke überhaupt nicht drüber nach, wie ich irgendwas mache. Ich habe eher das Gefühl, ich bin dann wie ein Medium. Und insofern, wenn ich etwas von mir höre, kann ich es mit einem gewissen Abstand hören. Wenn ich mich in Interviews höre, dann wundere ich mich, dass ich sehr viel heller, also nicht heller im Klang, sondern eigentlich im Wesen. Ich habe das Gefühl, ich wirke wie jemand, der sehr optimistisch ist oder so was. Fröhlich ist ein blödes Wort, aber irgendwas Positives
aber
hat.
Aber es ist so.
Aber ist so.
Deine
ja.
Stimme ist sehr hell, im positivsten Sinne.
Ja, und das innerlich bin ich gar nicht so.
Innerlich bist du ein Teufel.
Nein, aber ich wundere mich. Also da kommt was anderes raus. Also das bin schon ich. Aber ich finde meine Stimme, zum Beispiel, ich habe immer ein Problem gehabt, wenn ich synchronisiert habe, weil ich finde, meine Stimme ist so, dann doch so ich, dass ich sie eigentlich auf einem anderen Gesicht absurd finde. Ich finde es grundsätzlich ein bisschen absurd, dass man Stimmen verändert. Also dass man einem Schauspieler eine fremde Stimme gibt. Das ist, finde ich, grundsätzlich ein bisschen merkwürdig. Weil wenn man mir meine Stimme wegnehmen würde im Spiel.
Das ist so essentiell.
Absolut.
Ich finde das beste, das Beispiel, also ich verstehe das, warum Leute Synchronfassung hören oder sehen. Ich würde es nicht tun. Ne? Ich gucke mir auch türkische Filme auf Türkisch an, auch wenn ich kein Wort Türkisch spreche. Und dann lese ich aber lieber die Untertitel. Mhm. Weil zum Beispiel Colin Firth als stotternden König King George.
Ja. Funktioniert
ich
nicht.
Möchte ja wissen, warum er den Oscar bekommt. Und das hat er zur Hälfte, weil er seine Stimme benutzt hat und einen stotternden König porträtiert hat. Und deswegen möchte ich doch sehen, wie er spricht und nicht die Hälfte seines Instruments wegnehmen.
Ja.
Ja.
Ja. Die Frage ist ein bisschen doof, aber mir wird sie auch oft gestellt, aber ich muss sie gerade stellen, weil ich das unbedingt wissen möchte, wie das bei dir ist, als natürlich so prominente Stimme. Reden oft Leute mit dir am Telefon, die du nicht kennst, wenn du zum Beispiel bei der Krankenkasse anrufst oder bei der Bank und fragen, ob du Peter Shaw bist?
Ich habe gerade meine Impfung eingereicht bei meiner Krankenkasse. Ich hätte das wahrscheinlich per Telefon machen müssen, weil mir wurde die Impfung nicht bezahlt. Ich musste sie selber bezahlen. Aber nein, ich erlebe es sehr häufig, dass ich angesprochen werde. Früher war es, glaube ich, komplett nur wegen der Stimme, weil man sie gehört hat und man erkennt mich oft am Lachen. Inzwischen sind wir ja mit den drei Fragezeichen und auch mit den Abenden irgendwie optisch auch vielleicht für einige zu erkennen. Und das ist das Tolle ist, oder das, was mich dann doch rührt, ist, dass durch diese sehr intime Situation, die du hast, wenn du ein Hörspiel hörst oder ein Hörbuch, das machst du ja meistens, wenn du im Bett liegst oder du bist einfach sehr entspannt, du bist ungeschützt, wenn du sowas machst, entwickelt sich so eine intime Beziehung zwischen mir, der Stimme, und dem Zuhörenden oder der Zuhörenden, ohne dass ich wirklich so viel davon habe. Mhm. Aber das heißt, wenn ich angesprochen werde, ist das immer bisher, ich klopfe jetzt mal auf Holz, sehr liebevoll und fast so, als ob du ein Familienmitglied bist.
Ich finde auch, Jens, ich finde, es gibt für mich kein schöneres, ich kenne dich doch irgendwoher, als jetzt weiß ich, wo ich dich kenne. Bei mir ist es, ne, weil es die Fragezeichen Kids sind, ist es meist, dass mich Erwachsene ansprechen, die aus den Kinderzimmern ihrer Kinder meine Stimme hören.
Ja.
Aber wenn sie sagen, ich höre dich in den Kinderzimmern meiner Kinder, das ist für mich das Schönste. Da freue ich mich jedes Mal, wenn mir das jemand sagt.
Ja.
Ich freue mich auch grundsätzlich, wenn jemand sagt, ne, ich habe den Film geguckt und das fand ich schön, aber wenn es um die Stimme geht, finde ich das irgendwie immer besonders schön.
Ja, es ist was ganz Intimes halt. Ja, und du bist natürlich reduziert im positiven Sinne. Du musst nicht gut aussehen. Also ich kann hier, im Grunde könnte ich jetzt im Schlafanzug hier sitzen. Mhm. Ich habe mich natürlich ein bisschen bemüht, anständig auszusehen. aber ich könnte hier sitzen wie irgendjemand. Und die Stimme ist unbeschädigt. Mhm. Und das ist toll. Das ist...
Du kannst sozusagen eigentlich anonym sein oder hinter deine Stimme und hinter die Werke so zurücktreten. Das ist ja schon auch was Besonderes.
Absolut. Und es hat trotzdem was sehr Pures, weil Stimme, ich glaube, was Persönlicheres als die Stimme gibt es eigentlich nicht. Nee. Weißt du, du kannst einen Unfall haben und dann siehst du nicht mehr so aus, wie du früher aussahst oder einfach wie auch immer. Aber die Stimme ist was sehr Essentielles.
Ja.
Du hast, wollen wir mal ein bisschen über Hörbücher reden, ne?
Ja.
Die Arbeit finde ich total spannend. Und ich würde mal grundsätzlich eine Frage in den Raum stellen, weil du ein eigenes Hörbuchlabel gegründet hast. Vor 11 Jahren jetzt, 10 Jahren, 11 Jahren.
War das 2018 oder war es 2009? Ich weiß es nicht mehr.
Okay, das ist ein großer Unterschied.
Müsste man nochmal recherchieren. Ach, die Zeit, die geht so schnell vorbei.
Also das Internet sagte mir 2015.
Ah, dann wird das stimmen.
Mal gucken. Und warum hast du das gemacht?
Das habe ich gemacht unter anderem, weil ich das Gefühl hatte, wenn du mit einem so populären Produkt wie die drei Fragezeichen verbandelt bist, passiert es ja schnell, dass dich Leute in Schubladen packen. Dass dir dann,
vor allem in Deutschland.
Genau, dass dir dann Projekte angeboten werden, die eigentlich immer genau eine Variante sind der Sachen, die du eben als Peter Shaw schon gemacht hast. Oder du sollst nur ein bestimmtes Genre bedienen. Und das war aber nicht das, was mich privat wirklich gefesselt hat. Und darum habe ich gedacht, wenn schon niemand mir die Ich muss da einen kleinen Unterschied machen. Also die ARD-Hörspiele, die ich gemacht habe, die waren dann schon noch ein bisschen anders. Aber trotzdem, im Hörbuchmarkt hatte ich das Gefühl, das war ein bisschen einseitig, was ich da machen sollte. Und darum habe ich gedacht, wenn ich schon mit so einem erfolgreichen Produkt verbandelt bin und mir das meine Miete bezahlt, dann benutzt doch diesen Freiraum, den dir die drei Fragezeichen verschaffen, und schaffe was Eigenes. Schaffe ein eigenes, mach einfach ein eigenes Hörbuchlabel und lies die Sachen, für die du brennst, die eigentlich seit Jahrzehnten, sage ich mal, in meinem Bücherregal stehen. Mhm. Das sind ja vor allen Dingen Bücher, die es fast gar nicht mehr im Handel gibt. Mhm. Das waren ja, ich habe ja angefangen mit Sachen, die vergriffen waren. Das heißt, ich bin absolut nicht populär. Das ist schon ein ziemliches Nischenprodukt oder eine Nischenproduktionsreihe, die ich da anbiete. Das erste Hörbuch, was ich selber produziert habe, zusammen mit Henrik Albrecht, einem Hörspiel- und auch Opernkomponisten, war Die schlafende Schöne. Das ist die Urfassung von Dornröschen. Und wir haben drei Märchen genommen und verfilmt. Vertont. Und da haben wir Melodramen draus gemacht. Es gab ja früher diese Form des Melodrams, dass du quasi eigentlich was singst, einen Text singst. Mhm. Und das haben wir nicht ganz so gemacht, aber das war die Idee, dass wir das Melodram wieder beleben. Und dann habe ich andere Romane auch eingelesen und veröffentlicht, die wie gesagt irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Unter anderem zum Beispiel, wo sehr gelacht wurde am Anfang, hahaha, was machst du denn da? Das ist ja sowieso, du musst ganz oft, wenn du so einer Leidenschaft folgst und meine Leidenschaft nun mal eigentlich nicht sehr populär ist, du musst ja oft gegen Mauern angehen. Mhm. Und dann immer wirst du mit dieser Frage konfrontiert, ja, wer will denn das aber überhaupt hören? Ja. Mhm. Oder das ist doch eine alte Kamelle. Oder das kauft ja keiner. Mhm. Das darf aber, finde ich, für eine Entscheidung, eine künstlerische Entscheidung, nicht der springende Punkt sein. Und darum werde ich sehr stoisch und habe einen langen Atem und sage einfach, ich ziehe das durch, weil es für mich so wichtig war. Und ich auch, egal wenn es nur eine kleine Gruppe von Menschen oder eine Zuhörerschaft ist, die das dann lieben, das freut mich. Also dann ist es halt nicht, sind es halt nicht Zehntausende, sondern es sind vielleicht nur 100. Aber ich habe es gemacht. Es ist aus meinem System.
Ja.
Und ich habe irgendwie meiner Liebe zu dieser Literatur Ausdruck verliehen. Aber dann hatte ich die Idee zu einer wirklichen Reihe innerhalb meines Labels. Und das war, dass ich die Romane, die Hitchcock verfilmt hat, ausgegraben habe. Weil ich ein riesengroßer Hitchcock-Fan bin, überhaupt ein großer Filmfan, was die alten Filme angeht. Und ich habe bei meiner Recherche herausgefunden, dass 42 von Hitchcocks rund 50 Filmen auf literarischen Vorlagen basieren. Mhm. Und ich habe angefangen, die zusammenzuglauben, teilweise auch erst übersetzen lassen, weil es sie gar nicht im Deutschen gab. Oder du musstest, Kopien, Exemplare dieser Bücher gefunden in abwegigen, abgelegenen Antiquariaten. Das war ein bisschen so wie so eine, so wirklich so der Schatz, der irgendwo vergraben ist, den man dann finden muss.
Hast du so ein Regalpart, wo diese ganzen Bücher dann stehen?
Ja. Ich habe ein Regal, wo die ganzen Romane stehen, die ich bereits eingelesen habe. Aber in dem Regal stehen ungefähr noch 50 Romane, wo ich denke, ja, die könnten auch noch.
Das ist deine To-Do-Liste in Bücherform.
Genau, und die macht mir manchmal auch Angst. Ich habe mir tatsächlich an meinem Bücherregal, ich hatte das Gefühl, meine Bücher bekommen mein Eigenleben und sie überfordern mich.
Das Gefühl kenne ich.
Kennst du das?
Ja.
Dass sie dich angucken und sagen, lies mich.
Ja, oh Gott, vor allem, wenn sich das staut und dann kommen nochmal 5 neue dazu.
Genau. Und darum habe ich mir so ganz einfache Bastrollos gekauft und an meine Bücherregale gemacht. Und so wie japanische Vorhänge. Die gehen einfach runter und ich sehe die nicht mehr. Die
so
schlafen
geil.
Dann.
Oh, das ist so witzig.
Ja.
Ja, die sind im Winterschlaf.
Die sind im Winterschlaf.
Und man sie wieder auspacken.
Genau.
Und sag mal, wenn du jetzt einen Roman vertonen möchtest,
ja.
Wie gehst du vor als Label? Da musst du ja erstmal die Rechte besorgen.
Genau, das ist nicht unproblematisch. Und ich habe Gott sei Dank ein paar Menschen in meinem Umfeld, die diese blöden bürokratischen Sachen für mich erledigen.
Das ist dann ja am Ende, ne?
Genau. Also erstmal muss ich die Rechte bekommen, dann muss ich, nachdem ich überhaupt vielleicht, es gibt ja auch die Situation, dass du den Originalautor, es waren bisher bis auf Daphne du Maurier nur Autoren, dass die gar nicht mehr auffindbar sind oder dass die irgendwie verschollen sind. Und dann musst du in dein Hörbuch schreiben, trotz aller Anstrengungen konnten wir nicht kontaktieren. Und wenn jemand weiß, wie, dann
wirklich,
bitte.
Ja,
ja. Aber das normalerweise ist das eben erstmal ein längerer Prozess, dass die Buchverlage antworten und sagen, ja okay, die Audiorechte für den und den Preis können sie die erwerben, meistens für 7 Jahre, dann läuft der Vertrag aus, dann musst du erneuern. Da musst du aber nicht nur, da musst du ja auch noch die Übersetzungsrechte finanzieren. Und dann geht es darum, wie gestaltest du das Cover? Wie gestaltest du das Booklet? Ich bin ja quasi noch haptisch unterwegs, obwohl auch alles digital zu bekommen ist. Aber ich mag das einfach so als Sammlerstück auch. Ich habe zum Beispiel jetzt die letzte Veröffentlichung in dieser Hitchcock-Reihe war Psycho. Und auf diese Rechte habe ich sehr, sehr lange gewartet. Sehr, sehr lange. Und musste auch da ein bisschen mehr bezahlen als normalerweise üblich.
Aber toll, dass du die, also toll, dass du die bekommen hast auch. Das ist ja wirklich dann ein Dream come true für einen Hitchcock-Fan.
Total, aber ich meine, du hast ja auch etwas aufgebaut, um etwas vorzuzeigen.
Ja,
ich habe schon so viele von Hitchcocks Geschichten oder Verfilmungen vertont. Mhm. Psycho fehlt.
Ja, ohne Psycho, das wäre schlecht gewesen. Ja. Also darum war es mir auch klar, egal wie teuer das wird, das will ich haben, das muss ich haben. Außerdem ist das ein guter Roman.
Ja.
Es gibt auch ein paar Sachen, die Hitchcock verfilmt hat, wo ich sage, die Romane passen nicht zu mir als Interpret. Dann würde ich das nicht machen. Aber Psycho ist ein Roman, der gut zu mir passte, glaube ich. Und da das ein ganz besonderes Werk zum Beispiel war, habe ich da auch das Booklet aufwendiger gestaltet und Gastbeiträge reingeholt von einem Filmwissenschaftler, von einem Filmfreak und das war sehr schön. Also dann versuche ich natürlich Filmfotos zu involvieren.
Ja, schön.
Das ist alles jedes Mal, als ob man ein kleines Geschenk schnürt. Und das dauert insgesamt, sage ich mal, von der Idee, okay, das mache ich jetzt als nächstes, bis zur Veröffentlichung, ich denke mal, ungefähr ein Jahr.
Krass. Woher kommt deine Faszination für Hitchcock? Und du hast ja eben auch ein Buch über Hitchcock selber geschrieben. Magst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen?
Das Buch ist eher, das ist weniger über Hitchcock, das ist ein Buch, das heißt How to Hitchcock, meine Reise durch das Hitchcock-Universum, und es geht eher um das, was die Hitchcock-Filme in mir auslösen. Und meinen ersten Hitchcock-Film habe ich mit 12 gesehen, mit meinen Eltern zusammen bei Anruf Mord, und da hat sich irgendwas bei mir ist irgendwas angeschlagen, und seit dem Moment habe ich mich einfach für die Filme von Hitchcock interessiert, habe versucht, als ich 12 war, das war 1975, da gab es kein Internet, da gab es keine Handys, da gab es keine, nicht große also Auswahl an englischen Büchern oder überhaupt Filmbüchern. Es war eine komplett andere Zeit. Das heißt, ich musste mich wirklich sehr auf die Suche machen, um überhaupt Material zu bekommen. Das Fernsehen hatte 3 Programme, auf die war man angewiesen.
Ja.
Es gab keine Mediatheken. Filme wurden manchmal in Programmkinos gezeigt natürlich, aber das war alles sehr viel komplizierter, überhaupt an die Sachen ranzukommen. Das heißt, für mich ging die große Suche nach den Hitchcock-Filmen überhaupt los, nachdem ich ein Buch gelesen hatte, und das gab es damals, das war relativ und ist immer noch so eine sehr berühmte Hitchcock-Bibel, sage ich mal, Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht, von François Truffaut, ein 50-Stunden-Interview mit Hitchcock. Wo er über alle seine Filme spricht, und da wurde ich irre neugierig, und diese Leidenschaft für die Hitchcock-Filme, die hat sich mein ganzes Leben lang die hat sich im Grunde verschärft. Je mehr ich von ihm gesehen habe, desto interessanter fand ich es. Vor allen Dingen, je öfter ich den gleichen Film gesehen habe, fand ich es so unglaublich, dass die Filme, und das ist bei allen guten Filmen so, bei jeder guten Musik und bei jedem guten Buch, bei jeder guten Malerei, die Sachen wachsen ja mit dir. Mhm. Und du entdeckst jedes Mal eine andere Ebene. Die altern nicht, die begleiten dich und sie bleiben lebendig. Und darum werde ich immer so wütend bei so Argumenten, ja, aber das ist von 1950 und der Film ist ein Schwarz-Weiß-Film. Darum geht es nicht. Es geht darum, was ein Mensch ausgedrückt hat. Und das ist nie, wenn es eine Qualität hat, ist es nie alt.
Ja.
So ein Roman wie Frankenstein zum Beispiel. Wenn man den Roman liest, den Roman habe ich auch gelesen, weil ich das Hörspiel gemacht habe. Das ist eine elementare Geschichte eines Vaters, beziehungsweise eines Sohnes, wenn man so will, der von seinem Vater nicht geliebt wird. Das Monster wird nicht geliebt. Und das ist eine wahnsinnige Tragödie, mit der wir uns alle, denke ich mal, mehr oder weniger, wenn wir ein halbwegs sensibles Wesen sind, identifizieren können. Und darum sind diese Romane zeitlos. Unter anderem sind sie natürlich auch großartig geschrieben. Man muss allerdings, finde ich, wenn man Bücher liest, auch manchmal ein bisschen Geduld haben. Man muss über die ersten 40 Seiten sich...
Da haben Kara und ich gerade vorhin drüber geredet, ob man Bücher abbricht. Und also wir beide sagen, dass man, wenn man wirklich nicht reinkommt, aber wir sprechen hier nicht von, man kommt in die ersten, über die ersten 20 Seiten nicht rüber, aber wenn man wirklich einen dicken Klopper hat und man merkt bei der Hälfte, ich quäle mich, ob man abbrechen kann oder nicht. Tust du das?
Ich glaube, ich habe das schon gemacht.
Ja.
Manchmal weiß ich aber oder spüre ich auch, dass dann ist jetzt nicht die richtige Zeit für das Buch.
Ja.
Ich versuche es dann vielleicht später nochmal.
Ja.
Es gibt aber auch Bücher, die mich richtig ärgern, wo ich dann sage, nee, das ist einfach, das finde ich jetzt blöd.
Ja.
Das
ja.
lese ich nicht.
Aber es ist interessant, dass du das gerade sagst.
Aber man braucht manchmal Geduld.
Ja, braucht man.
Und wenn man dann in sozusagen auf die Welle gesprungen ist, das heißt, auch sich an die Sprache des Buches gewöhnt hat, dann ist das ja manchmal das tollste Erlebnis überhaupt.
Ja, wenn es dann auf einmal auch passt.
Ja.
Ne, das ist auch immer schön.
Ja.
So, wenn es mal nicht gepasst hat.
Ja, aber ich finde auch wirklich
passt.
Diesen Moment von, man fängt ein Buch an und muss erstmal die Geschwindigkeit spüren und sich dem anpassen. Das ist eigentlich ein total schönes Bild.
Ja.
Was du da kreiert hast. Daran werde ich jetzt bestimmt beim nächsten Mal denken, wenn ich ein Buch lese, was eine andere Geschwindigkeit hat, als in der ich mich gerade befinde.
Ja, ja. Und das ist natürlich auch das, was du als Hörbuchsprecher dann leistest.
Transportierst.
Können wir darüber ein bisschen uns unterhalten, über den Vorgang, wie entstehen? Also nur, du hast jetzt für das Label hat jetzt die Rechte besorgt, wenn man engagiert einen Sprecher oder man spricht selbst. Und dann ist das ja wirklich ein sehr unglamouröser Aufnahmeprozess.
Absolut. Das ist auch der, den ich am wenigsten gerne mache. Aber das Ding muss ja irgendwie aufgenommen werden. Ich habe aber wirklich, wenn ich selber der Produzent bin, habe ich mir den Luxus erlaubt inzwischen, dass ich sage, ich lese nur am Tag maximal 60 Seiten.
Ja, perfekt.
Weil ich weiß, ich bin 2 Stunden richtig gut. Die lese ich sehr konzentriert und dann eigentlich könnte ich langsam schon nach Hause gehen. Man muss es sich ja so vorstellen, weil oft werden wir ja gefragt, können wir mal zuschauen oder können wir mal zuhören und so.
Das ist so langweilig.
Es ist irre langweilig. Nein, es ist, du wirst in eine Zelle gesperrt, also in einen kleinen Aufnahmeraum. Dann wird das Fenster zugemacht. Ich sage immer, können wir nicht das Fenster auflassen?
Nein.
Es ist stickig. Nein, von außen und was, der Raum muss trocken sein. Und ich habe auch bei Hörspielen übrigens endlos viele Monologe aufgenommen. Und werde auch gerne für so etwas besetzt. Aber es ist wirklich anstrengend. Weil gerade bei, ich habe oft Hörspiele, war oft in Hörspielen, wo du als sozusagen Erzähler in 3 verschiedenen Ebenen kommuniziert hast. Das heißt, die innere Stimme, dann die etwas beobachtendere und dann noch, ich weiß nicht, noch was Drittes. Und das sind manchmal wirklich Mini-Nuancen, die du in der Stimme transportieren sollst. Und das bedeutet eine extreme Konzentration. Das ist natürlich der Job, aber
ich bin so fertig
ich
nach
bin auch,
einer Aufnahme.
Das ist, als ob du einen Marathon laufst.
Ich habe auch immer, oder ich sage auch immer, ich würde einen ganzen Tag Kampfszenen vor der Kamera drehen und die mich physisch wirklich komplett fertig machen,
ja.
weil ich in so einer Kammer sitzend nur auf nur du und mittlerweile das iPad oder ich weiß nicht, ob du noch mit...
Ich lese noch mit Papier.
Mit Papier. Das hätte ich sogar gedacht.
Ja, weil ich schon so alt bin.
Was hast du jetzt gesagt? Jetzt?
Nein, nein.
Aber natürlich, wenn man das Haptische so gewohnt ist.
Ja,
ne,
und so viele ich Jahre mit meinem Buntstift und so.
Genau.
Ja, ja.
Ich bin mittlerweile aufs iPad umgestiegen. Ja. Auch bei Drehbüchern übrigens, wenn ich eine Serie drehe zum Beispiel, ist es einfach so unpraktisch, immer diese 6 Skripte oder 8 Skripte mitzuschleppen. Also es hat sehr praktische Gründe. Aber es hat ein bisschen gedauert, aber ich bin mittlerweile beim iPad. Du sitzt in dieser Kammer, die Tür wird zugemacht und es ist viel Spaß.
Genau.
Und dann bist du da ein paar Stunden, die Stimme tut mir irgendwann weh, ich bin müde, ich überlese, ich überspringe Zeilen und ich komme wirklich nach Hause und will eigentlich nur schlafen.
Nee, ich finde es auch körperlich extrem anstrengend und ich fange auch an zu schwitzen. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, ich muss irgendwas anhaben, wo man nicht sieht, dass ich jetzt also wegschwimme hier. Aber es ist, es ist finde ich, wirklich eine anstrengende Arbeit.
Ja. Wie ist es denn, wenn man dann ein Hörspiel aufnimmt und es gibt so Szenen, wo, also ich bin ja absolute Laien, es gibt so Szenen, wo jetzt zum Beispiel mehrere Personen zusammen sind. Mhm. Seid ihr dann auch gemeinsam in der Aufnahmesituation und wie passiert das zum Beispiel bei einem Hörspiel, wenn Geräusche mit eingespielt werden oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas klappert, wird es dann wirklich vor Ort gemacht oder wird es nachträglich
das kommt
dann
drauf
reingeschnitten?
An. Das kommt auf das Hörspiel an. Mhm. Also das kommt auf, das ist im Grunde, ich kenne das von der, also wenn ich für die ARD-Hörspiele mache, machst du die Geräusche eigentlich nie selbst.
Okay.
Ganz am Anfang, als ich als Kind angefangen habe, da waren die Studios so riesengroß beim Norddeutschen Rundfunk, da hattest du mehrere Mikrofone im Raum. Also das waren Hallen.
Mhm.
Und da gab es auch Treppen, ja. Und dann habe ich zum Beispiel, ich erinnere mich, mit dem Manuskript oben auf der Treppe angefangen. Da stand ein Mikrofon, dann hast du den ersten Satz da oben gesagt und dann musstest du beim dritten Satz unten vor dem anderen Mikrofon landen.
Oh wow, das heißt, du bist dann wirklich quasi die Treppe runtergelaufen,
genau.
Weil dein Charakter die Treppe runterlief.
Genau.
Jens, Fun Fact, ich habe im vergangenen Sommer beim WDR ein Hörbuch für die ARD Audiothek aufgenommen.
Ja.
Und da waren wir zu 8 und da ist es noch so aufgenommen worden. Ich bin richtig die Treppe runtergelaufen.
Ach,
und wir haben die Geräusche da im WDR selbst gemacht.
Das
war total aufregend. Aber eigentlich, ich habe dich jetzt unterbrochen, aber weil das passte gerade so, eigentlich ist das nicht üblich.
Nee, eigentlich ist es nicht mehr üblich. Früher war es halt
reingeschnitten quasi.
Genau, also früher wurde es halt wirklich naturalistisch abgebildet. Und das war aufregend, weil du durftest auch nicht mit dem, weißt du, dir wurde nicht vermittelt, dass man schneiden könnte.
Mhm.
Das waren ja auch noch die Bandmaschinen, das war ja nicht digital. Das heißt, jede Aufnahme …
Kosten.
Ja, das waren Kosten. Und möglichst durftest du nicht mit dem Papier knistern und das war aber eine gute Schule, weil du sehr schnell lernen konntest, eine gewisse Disziplin vom Mikrofon zu entwickeln. Und das ist, finde ich, auch das Anstrengende beim Hörbuch, noch mehr als beim Hörspiel, dass du ja extrem still sitzen musst, aber innerlich sehr beteiligt bist.
Mhm.
Also ich würde gar nicht sagen, dass ich eine Stimme vor dem Mikrofon bin, sondern ich bin ein ganzer Körper.
Mhm.
Und wenn ich nicht bestimmte Sachen im Körper fühle, dann vermittelt es sich in der Stimme nicht.
Mhm.
Das heißt, das ist ein ganz absurder Prozess. Du bist einerseits wie, ich sage mal, in so einer Erstarrung und andererseits aber in einem voll leidenschaftlichen, durchbluteten Körper.
Crazy. Also quasi die Emotion muss sich in der Stimme übertragen, aber darf sich nicht im Körper bemerkbar machen. Das
ist
irre.
Ja.
Wahnsinn.
Es ist ein spannender Aufnahmeprozess. Ich finde es grundsätzlich einfach so toll, dass es dieses Medium gibt, dass wir zu Hörbüchern oder Hörspielen Autofahren, putzen, einschlafen, mittags auf die Couch legen, dass wir Stimmen so nah sein können, ne? Und das ist so dass man einen Raum miteinander teilt, dass es so was Intimes
und,
ist.
Und du hörst auch Hörbücher und Hörspiele, obwohl du
ich
selber…
Ich höre nicht mich, das finde ich ganz komisch. Ich höre wenig Hörbücher, ich höre Hörspiele.
Mhm.
Ich höre auch lieber Hörspiele.
Ich höre weder noch.
Weder noch.
Ja, ich könnte das gar nicht… ich könnte das echt nicht ertragen. Die, ich glaube, da bin ich verdorben inzwischen.
Ja, aber du bist auch ein Teil des Hörspiels, was die meisten hören. Und wenn du sagst, du hörst dich nicht selbst, dann fällt einfach
die weg.
Das größte Produkt weg.
Ja, und ich brauche, glaube ich, abends, also dieses Phänomen, dass die Leute es zum Einschlafen hören, das wäre für mich
da
Horror.
Brauchst du Ruhe.
Ja.
Also was ich ja am allerkrassesten finde, ist, wenn Leute so True Crime Podcasts
zum
Einschlafen hören. Und ich bin immer so, wie könnt ihr? Und dann wurde sie stranguliert, ermordet, entführt.
Ja, das ist zum Einschlafen.
Ist so, Gott, alleine in der Wohnung. Aber
ja.
Jens, alle unsere Gäste und Gästinnen fragen wir ja nach ihren Lieblingsbüchern. Ich weiß, das ist eine sehr herausfordernde Frage. Ja. Welche 3 Bücher möchtest du denn unserer Community empfehlen?
Die Literatur, die mich zuerst abgeholt hat, das waren die Märchen von Hans Christian Andersen. Und wenn man die noch nicht kennt, dann würde ich sagen, lesen. Mhm. Weil die haben so eine ganz eigene Melancholie, aber auch einen unglaublichen, scharfen Blick. Ich finde das Märchen des Kaisers Neue Kleider, in dem ein Herrscher glaubt, er bekommt die tollsten Kleider genäht und sie sind aber gar nicht vorhanden und er geht dann quasi in seiner Unterwäsche auf den Paradeplatz und nur ein Kind schreit, der hat ja gar nichts an.
Entlarvt ihn.
Finde ich eine so zeitlose und aktuelle Beobachtung, dass ich finde, also den Andersen muss man unbedingt in seinem Repertoire behalten.
Das finde ich schön, dass du Märchen mitbringst.
Ja.
Das hat bisher noch niemand.
Doch. Die Märchen waren für mich immer ganz wichtig. Dann gibt es eine Gespenstergeschichte von Henry James. Das war ein berühmter Autor um die Jahrhundertwende. Die heißt The Turn of the Screw. Da gibt es mehrere deutsche Übersetzungen. Ich glaube, die letzte heißt tatsächlich Die Drehung der Schraube. Und das ist eine Geschichte, die ich wirklich liebe und die mich immer wieder fasziniert. Da geht es um eine Gouvernante, die auf einen abgelegenen Landsitz in England geschickt wird, um auf 2 Kinder aufzupassen. Und sie merkt, dass diese Kinder wirklich sehr merkwürdig sind und hegt dann den Verdacht, dass sie von den toten Geistern der verstorbenen Hausangestellten heimgesucht werden. Und
zum Einschlafen hören oder lesen, Kara.
Das ist eine unglaubliche Geschichte, die übrigens auch verfilmt wurde und es gibt eine Oper. Im englischsprachigen Raum ist das eine wirklich ganz wichtige und berühmte Literatur. Henry James, The Turn of the Screw. Ja, und was würde ich als drittes empfehlen? Schwierig. Kurzgeschichten von Daphne du Maurier, weil jetzt ich diesen Bogen zu Hitchcock spanne. Daphne du Maurier hat Rebecca geschrieben, Die Vögel, aber auch, vielleicht kennen einige den Film, Wenn die Gondeln Trauer tragen. Die Geschichte heißt Dreh dich nicht um. Und diese Geschichten sind sehr, sehr mysteriös und auch unglaublich spannend, aber bleiben so in so einer merkwürdigen Ambivalenz, die einen sehr beunruhigt. Da gibt es zum Beispiel eine Geschichte, die heißt Die blauen Gläser. Und da wacht eine Frau nach einer Augenoperation auf und sieht die Menschen um sie herum so, wie sie wirklich sind.
Oh Gott.
Das heißt, die Krankenschwester.
Das ist eine Black Mirror-Folge.
Ja,
die Krankenschwester hat zum Beispiel den Kopf einer Klapperschlange.
Oh, wow.
Und dann endet die Geschichte in dem Moment, ich werde jetzt nicht verraten, was genau sie sieht, in dem Moment, wo ihr Ehemann das Krankenzimmer betritt.
Oh mein Gott.
Ja, und das wäre jetzt ganz spontan, wären das meine 3 Vorschläge, aber bitte fragt mich morgen nochmal, dann komme ich mit
nach
komplett
9
anderen Sachen.
Aber das sind tolle Vorschläge.
Das sind tolle Vorschläge.
Ja, okay. Danke.
Ein weiterer Klassiker bei uns im Podcast ist unser Entweder-Oder. Und wir werden dir jetzt so ein paar Book-related Entweder-Oder-Fragen stellen. Und du musst ganz schnell antworten, ohne viel nachzudenken.
Okay.
Ich fange an.
Ja.
Hardcover oder Taschenbuch?
Kommt auf den Inhalt an.
Noch schneller.
Schneller.
Eselsohren oder Lesezeichen?
Lesezeichen.
Wir hatten es gerade vorhin schon, aber Bücherregal sortieren, alphabetisch oder nach Farben?
Alphabetisch.
Buch mit Notizen vollkritzeln oder es heilig und unberührt lassen?
Notizen.
Mitten im Kapitel einschlafen oder nur noch eine Seite bis 3 Uhr nachts?
Ja, nur noch eine Seite bis 3 Uhr nachts.
Buch nach Cover oder nach Klappentext kaufen?
Cover.
Ja.
Wir auch.
Fantasy mit 7 Bänden oder Roman mit 300 Seiten?
Roman mit 300 Seiten.
Lieblingsbuch verleihen, Achtung Risiko, oder niemals aus der Hand geben?
Ah, wenn es ein seltenes Exemplar ist, niemals aus der Hand geben.
Liebesdreieck oder Anti-Held mit Daddy-Issues?
Beides.
Happy End oder offenes Ende?
Beides.
Buch oder E-Reader?
Oh, Buch.
Ein Buch 10-mal lesen oder immer etwas Neues?
Beides.
Letzte Seite zuerst lesen oder niemals spoilern?
Nein, niemals.
Buch verfilmen oder lieber als Buch lassen?
Kommt auf die Verfilmung an. Ich finde, beides ist möglich.
Und jetzt noch die Extrafrage. Buch vertonen oder lieber als Buch lassen?
Schwierig. Also ich werde doch jetzt nicht Gegenwerbung machen. Aber ich finde natürlich, es ist nicht dringend notwendig, dass Bücher vertont werden. Das Wichtigste ist das Buch. Und dann, wenn man eine Leidenschaft für dieses Buch entwickelt, go ahead und record it.
Sehr schön. Vielen Dank,
Jens. Oh, es war so schön, Jens. Danke, dass du heute zu Gast warst bei uns.
Ja, danke,
und
dass
wir
da
mit dir reden
durfte.
Konnten. Das Gerne. War ganz, ganz toll. Und ihr Lieben, wir lesen weiterhin und in 2 Wochen gibt es unsere neue Folge, unsere Book Club Edition. Und wir wünschen euch wie immer Happy Reading.
Happy Reading.
Happy Reading.
Zwischen Kotti und Kapiteln ist eine Produktion von Chop Chop Studio. Tausend Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Yannick Schümann und Kara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosig.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug.